Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohne gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Offenbarung 1, 12 bis 13. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand wird meine Stimme hören und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, 20. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. 1. Mose 1, 26 bis 31. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Seiner Gnade Flügel schirmt der Menschenlauf über Tal und Hügel bis zum Himmel auf. In Ur ruht das Werk, aber seine Allmachtshände schaffen weiter. Schöpfer und Priester trugen alles Gewordene vom Morgen der Ordnung bis zum Abend der Geduld wie eine Ernte ein. Und noch Erhabeneres steigt auf, von der Urglocke zur hohen Mitternacht verkündet. Sieht Ur das Furchtbare des neuen Tages vor? Bildet er es in der Mitternachtssekunde um, damit kein Opfer nötig sei? Will er es nicht sehen? Warum, o Ur, gibst du den Kindern so viel schöpferische Fähigkeit, dass ein Ausgleich mit der Willensfreiheit schwer herbeizuführen ist? Ein leiser Hauch von deiner Macht, und es unterbleibt, was deine Eigenschaften billigten und bereits im Gedanke-Urzyklus in Rechnung stellten. Noch einmal, Ur, Prüfe aus Gedanke, Wort und Tat die letzte Folge im Lichte deiner Heiligkeit, ob Geschehen und Erfolg wahrhaftig aufzuwiegen sind. Ur prüft. Aus seinem Quell schöpft er den neuen Tag als einen Tropfen. Doch welche Gewalt spiegelt sich darin? Das Werk der Liebe. Er behaucht den Tropfen, bis er zur weiß schimmernden Perle wird, gibt das Kleinod von der rechten in die linke Hand, in der er es behält, bis morgenrot in flammendem Fanal den Tag der Liebe kündet. Noch aber sind 4 volle Stunden bis dahin, in denen Ur allein in seinem Walten steht. Vom wunderbaren Schöpferherzteil entfaltet sich die Urvollkommenheit der Liebe. In der ersten Stunde wird der 4. Teil der Perle zum edelsten Saphir. Mit unbeschreiblichem Aufleuchten der herrlichen Augen betrachtet er das Gebilde, und als Schöpfer jubelt Ur dem Gelingen zu. Da beginnt die 2. Stunde. Ein Schöpfungsschicksal bildet sich, nicht gelenkt, am wenigsten gewollt. Der 3. Teil der Kostbarkeit verdunkelt sich, ohne dass der Saphirteil betroffen wird. Ein Kampf entbrennt wider Gottes Heiligkeit und das Gebot der Liebe, das aus Weisheit und Ernst zur segnenden Gewalt geboren worden war und aus dem Aufbau über Richtung und Lauf das höchste Ziel erbringen soll. Ur betrachtet tief ernsten Blickes die Geschändete. Schon hält er die Rechte auf, um sie in die Tiefe seiner Quelle zu versenken. Aber noch 2 Stunden bleiben abzuwarten. Er gibt von seinem Priesterherzen einen Atma-Teil hinzu, und siehe, trotz der Schändung wird das 2. Perlenviertel zum goldgeäderten Topas. O, welch eine Glut aus heilig sanften Augen, die Ewigkeiten geben, die Ewigkeiten trinken. In der 3. Stunde nimmt die Schändung der Perle zu. Wieder hebt sich die Rechte als heiliges Recht, um auszulöschen, was nur durch unglaublichen Preis bezahlt werden kann. Wo aber bleibt, was bisher herrlich wurde? In Urreden seine Kinder. Wir haben schon am Tage der Geduld die freie Liebe aufgebracht, die uns kein Tag vorher gegeben hat. Da regt sich seine Liebe. Lieben und geliebt werden. Für das bezahlt er jeden Preis. Gab sich im Uropfer sein Wille an das Kindwerk hin, so wird sich auch die Liebe für die Schöpfung opfern können. Er sagt zu: Treue um Treue, Liebe um Liebe, Dank um Dank. Und sie. Das dritte Viertel der Perle ändert sich. Herrliches Rubinrot überzieht die Missfarbe des ganzen Drittels dergestalt, dass das letzte Viertel in makelloser Diamantreinheit erstrahlt. Ur betrachtet dieses wundersame Weiß und eine Träne fällt darauf. Birgt sie die Trauer um verlorene Zeit, Leid um eine Opferlast, Schmerz um Schändung oder Schmach, um einen Raub am Königtum? Oder ist es schon die unvorstellbare Jubelträne, wenn Ur im Glanze seiner Himmelsherrlichkeit den Sieg behält? Sacht umschließen beide Hände Urs die Perle, von der Träne eingehüllt. O Schöpferherrlichkeit, aus heiligem Schrein der höchsten Machtentfaltung. Die Schande ist vergangen. Äonenfache Jubellieder rauschen in den heiligen Gewässern, sind der Chor der Kommenden. Und es durchbraust die letzte nächtliche Sekunde. Heilig, 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 heilig ist der Herr. So erhält der Liebetag die Kindvollendung in Barmherzigkeit. Feierlich steigt zartes Frührot auf und breitet sich allmählich wie zwei Flügel aus, deren Spitzen sich am Rand des Raumes und der Zeit vom Tag der Liebe treffen. Die Glocke läutet laut den Morgen ein. An diesem neuen Werden schreitet Ur nicht erst wie von außen kommend in das Heiligtum hinein. Er ist im Innern. Mit sorgsamster Gebärde legt er die Perle auf den heiligen Herd. Den Tag nennt er Liebe Wille, weil der Wille für die Liebe und die Liebe für den Willen das ungeschmälerte Hoheitsrecht ihrer Souveränität erhalten werden. Ein Gloria der Erlösten hallt von des Domes hehrer Höhe. Ja, aus Gedanken Kinder gelöst, aus dem Bewährungskampf zur freien, herrlichen Kindschaft erlöst. Das erste Lebensatma aus Urs neuem Schaffen vereinigt beides. Um die Länge eines Augenblicks horcht er in sich hinein, wo die Scharen, nach heiliger Zeugung sich bewusst regend, der geschöpflichen Geburt harren. Müsste also die Vaterherzkammer nicht auch ganz geöffnet sein? Können Kinder ohne diesen Herzstrahl werden? Da überflutet die Stimme des heiligen Sängers das Gloria der Erlösten. Ich, Ur, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige, bin ewig Vater meiner Kinder. Und im hellen Jubelklang des Zwiegesprächs beugt Ur sich nieder. Das Kind hebt sich empor, Liebe und Vertrauen paaren sich. Segnend legt sich die heilige Höhe schon auf die andere Tiefe. Es bildet sich, was vor dem war und doch anders überstrahlt. Ur rollt durch die dritte Pforte des Heiligtums seinen roten Teppich hinaus, auf dem der ganze Tag aus- und eingetragen werden soll. Er berührt jede Ecke des heiligen Herdes. Da entsteht je ein Flügelpaar, zwischen die er seine Zeichen stellt. Die fünf Leuchter zündet er, sie behauchend an, den sechsten aber an der Herdflamme, die in heller Lohe die Opferschale zum Schwingen bringt. Das Wasser des Kelches wird blutrot, als er diesen auf dem Herde niedersetzt. Weiß leuchtet sein Gewand mit breiten, goldenen Zäumen. Vom Stuhl nimmt er die rote Prachttoga und hängt sie sich um. Im ersten Strahl der Ursonne schimmert die Krone, von der, wie bangend und doch siegend, die Kreuzzacke mitten auf die Stirn gerichtet ist. Glanz und Weihrauch füllen den einheitlichen Raum des Heiligtums. Ur misst den Raum in zwei Teile aus und zwei Vorhangteile bilden sich. Noch ergibt das keine Wand. Es deutet eine Grenze zwischen Innerem und Äußerem an und ist beweglich, obgleich nun des Raumes Einheit aufgehoben ist. Wer zu den vier Herrschaftssäulen will, muss am Vorhang erst vorbei. Weshalb hat Ur sein Heiligtum geteilt, wenn noch gar kein Wider seine Schatten wirft? Liegt nicht eigentlich darin schon die Bedingung dessen, was geschehen wird. Im geschaffenen Vorraum zum Allerheiligsten entsteht Gestühl. Der größere Teil bietet zahllosen Scharen Platz. Auch hier leuchtet trotz Vorhang, der von der Decke bis herab zum Fußboden reicht, die Ursonne unvermindert herein. Die Vorhangseiten nach dem Vorraum zu sind gelb und rot gewirkt. Die Seiten im Allerheiligsten sind weiß, mit breitem, blauem Rand, alles reich verziert. Die vier Tore gehen von der Vorhalle aus, getrennt von je einer Doppelsäule. Zwischen den mittleren Toren sind es zwei Paare, die anderen sechs der zwölf Säulenpaare streben zwischen den sieben Fenstern hoch. Von denen zwei in der Vorhalle, je zwei an den Längsseiten im Allerheiligsten und eines an der Rückfront sich befinden. Bei diesem Fenster steht der hohe, erhabene Stuhl mit dem heiligen Herd. Vor diesem das Gestühl der Ersten, von den vier Herrschaftssäulen eingerahmt, die des Domdaches Kuppel tragen und in deren Geviert die Ursonne hoch oben frei schwebt. An Goldketten hängt die Opferschale über dem Feuer des heiligen Herdes nieder. Während der ersten Stunde des Liebeschöpfungstages erkennen die Kinder die erlebte Vorzeit. Sie erhalten ihre erste Belehrung vom Vergangenen und auch vom Künftigen. Bald wissen sie, was sie an den Vortagen urfrei gelobten und dass sie die Schöpfung auch mitführen sollen. Ehe aber diese Stunde ganz vorüber ist, zeigt Ur ihnen an, wie schwer der neue Tag zu tragen sei. Und das ist es, was er ihnen kündet. Meine Sadhana, du Liebliche, meine starken Engelsfürsten, nun ist der in mir urlängst vorbereitete Tag gekommen, an dem ich sage, Kinder meiner Liebe. Bisher sahet ihr mich so, wie ich mich euch offenbarte, und das war viel aus meinem heiligen Sein. Doch war es nicht mein ganzes Wesen. Auch jetzt ist es noch nicht. Obgleich ein Großteil der Barmherzigkeit schon strahlt. Gott in Geduld und Liebe bin ich für euch erst dann, wenn ich für euch das Gott, Priester und Schöpfertum mit meinem Vaterherzteil vereinige. Und dann sage ich zu euch, nun bin ich euer Gott. Den Kernstrahl meines Vatertums habe ich noch einbehalten. Er ist dem Tage der Barmherzigkeit geweiht. Glaubet aber, dass euch weder als Geschöpf, als Geist, Seele oder gar als Kind das Geringste abgehen möchte. Der liebe Tag schenkt höchste Herrlichkeit. Nichts wird eurem Kindsein vorenthalten. Nie könnt ihr mich als Vater voll erkennen und die Einigung mit mir in möglicher Vollendung in euch tragen, wenn der Tag der Liebe mich als Gott nicht offenbart. Noch breitet sich ein Endgeheimnis über meinem Gottsein aus, da erst der Vater die Urenthüllung meines Wesens hat. Dann wird die Urverbindung hergestellt, wenn die Liebeschaffung zeigt, ob meine Kindgeschöpfe das freie Willegesetz aus den mir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen als geordneten Fundamentsträger anerkennen. Das wird die große, freie Willeprobe mit sich bringen. Bis dahin bedarf es vieler Lehren, Führung und eurer Tätigkeit, wie es der Aufbau eines Schöpfungstages braucht. Wie ich aus dem Vergangenen das Zukünftige als hochgesegnete Strahlung meines Urquells, der Ewigkeiten ausgeboren hat, trage und erhalte, so müsst ihr aus den 5 ersten Tagen eure Zukunft in den Herzen so weit bilden, dass im wechselseitigen Spannungsbogen die Verbindung zwischen Vater und Kind schon jetzt zur wahren Lebensstrahlung wird. In diesen Strahlen werdet ihr mich einst vollkommen sehen, wie es von euch noch nicht zu ahnen ist. Seht, wer gab mir einen Rat, wie ich aus des Urlebens Fülle meine Werke schaffen sollte? Von alters her bin ich der Erste, als den ihr mich bisher erkanntet, und ums Unendliche mal mehr, als unendliche Zeiten ihr erleben könnt. Mein Wesen, Wort, Leben und Geist bestanden. Ich bin das All, und mein Ich durchdrang die Räume und die Zeiten von einer zur anderen Ewigkeit, als ich noch keinerlei Gedanken zum Lebensdasein vorberief. Das Urall liegt in mir und ich erfülle es, so oft wie es Ewigkeiten gibt, deren Zahl mal Grundzahl aller Sonnen und der Sterne ist, die der Ernst am 4. Tage meines Taturjahres werden ließ. Nicht einmal ihr hochbegabten Ersten ahnt, wie viel schöpferische Herrlichkeit durch diese Ewigkeiten floss, für mich getan. Und glaubt ja nicht, dass mein Urherz keinen Jubel hatte, als meine Majestät und Prachtentfaltung vor mir ausgebreitet lagen. Allein mein Leben zeugendes Urherz wurde von der Fülle meiner Macht, Kraft, Gewalt und Stärke so bedrängt, bis es zu strömen ward. Die Werke schufen und durchpulsten. Ich belebte das mit meinem Leben und sammelte die ungeheure Daseinsfülle. So entstand mein heiliger Quell. Meine Kinder, ihr habt ihn in der Mitternacht noch nicht gesehen. Dennoch steht ihr vor ihm, denn ihr seht mich, seine Offenbarung, euch, sein ihm entnommenen schönsten Tropfen, mein Heiligtum und die Unendlichkeit. Sagt, seht ihr ihn nicht? Trinkt ihr nicht sein Feuer, das euch als Flammen von sich schied? Wahrlich, ihr habt mich vollkommen, selbst wenn des Zieles wegen ich den Kernpunkt meiner Wesenheit verberge. Ich brauchte nicht vor euch zu sitzen, trotzdem wäre recht zu sagen, wir sehen dich, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, weil wir deine Werke sehen. Ich mache noch die Decke dünn, in Klammer Jesaja 40, 22. Die ich euretwegen um mich hüllte. Der liebe Tag soll bis zum Abend den letzten Werkrest weggenommen haben, so daß dann alle Kinder am Feierabendstrahl die Fülle meiner Herrlichkeit erkennen und mit eigener Herzensfülle in mich eingehen, um dem Jubeltag, dem Tage der Barmherzigkeit, entgegenzuruhen. Nur meines Urseins allumfassender Begriff wird immer wieder zugedeckt, damit die Kinder ihre Kindschaft tragen können. Ihr fragt, was Kindschaft zu bedeuten hat. Sie ist euch zwar bewusst, doch den Schöpfungswert kennt ihr noch nicht. Die Erkenntnis bringt euch meine Liebe, damit hernach ihr Träger in sein Tagamt einzusetzen ist. Es warten eurer so viel schönste Schöpfungstaten, dass, wenn sie fertig sind, ihr staunend ruft: O Ur! Das ließest du in uns lebendig werden, das ging mit durch unsere Hand. Ja, ja, du liebliche Sadhana, starke Fürsten, so soll der Tag der Liebe enden. Ich sage das nicht ohne Absicht, denn gar Schweres zieht herauf. O, wahrlich, bloß das Licht des euch höchst beseligenden Endes für euren harten Opferweg zuvor enthüllt, befähigt euch, euer Soll aufzubringen. Dazu gehört die Kindschaft. Sie liegt in euch, vom Anbeginne eures Lebens, als mein Geist euch zeugte, mein Herz euch ausgebar. Von allem überkam euch der gerechte Teil. Darum seid ihr meine rechten Kinder und ich bin euer rechter Vater. Aus meinem ganzen Wesen geht das Kindervolk hervor, und keins kann sagen: Die Herzgedanken sind die besseren. Merkt, mein Wesen ist einheitlich gut. Das Herz gibt die große Richtung an, in welcher sich das Werk vollenden soll. Darum werden alle Kinder die Kindschaft erreichen können, sobald sie erkennen, dass es keine Kindschaft ohne Vater gibt. Sie gestaltet sich durch mein, auch im Innern wahrnehmbares Wort. Nicht immer sollt ihr in meiner personhaften Nähe leben. Ich muss euch in fernste Räume senden, denn so werdet ihr zum Ziele reif. Auch dann bin ich euch nahe, wie nahe ihr am heiligen Herde seid. Und das sollt ihr als Zeichen meiner Allgegenwart erhalten. Wer mich dann in seinem Herzen hört und mich all da sieht, der hat meinen Geist vollkommen angezogen. Das ist das Siegel höchster Kindschaft. Dann bin ich beim Kinde und es ist bei mir, ganz gleich, wo es sich befindet. Aus diesem Geiste müssen Gedanke, Wort und Werk erstehen. Denn das vom Gedanken ausgehende Wort schafft dann erst einen Wert der Ewigkeit, wenn es, lebensvoll durchdrungen, zu einer Tat gestaltet wird. Daraus bildet sich die Folge, die Erfüllung als geschenkte Schöpfersegnung. Gedanken und Worte nützen nichts, wenn sie nicht vom Leben kommen, von ihm lebendig zeugen. Wer aus mir die Fülle schöpft, wird durch mich die Fülle haben. Wer diese Geistart wirken lässt, dessen Taten sind von meinem Lebenskeim geschwängert. Es ist besser, erst um wirkliche Erkenntnis mich zu bitten, als zu reden und zu handeln ohne meinen Geist. Denn am Werk erprobe ich die Macht, aber an den Kindern meine Liebe. Bedenkt daher in allem, was der Tagesablauf mit sich bringt, das hochgesetzte Ziel, das mit durch euch geschehen soll und dessen zweite Krönung lautet. Der Kinderwerk, welches sie mir schenken, das ist ein Brunnen voller Kraft und Zuversicht, aus dem ihr eure Kindschaft im vollen Ziele meines Taturjahres trinken könnt. Glutentbranntes Schweigen. Dazu ein Leuchten, ein Gefunkel, als wenn das Allerheiligste die Sonne selber wäre. Über der Feuerlohe des silbernen Tellers schwingt weit die Opferschale. Ihr kostbarer Weihrauch mengt sich mit der Strahlung zur urgewaltiger Sinfonie als Ehre dessen, der heilig seines Amtes waltet. Ur steigt vom Thron, der von roter Seide herrlich überhangen ist, herab und liest die vom sechsten Siegel noch ungeschriebene Schrift aus seinem Schöpfungsbuch. Den Grundsinn können Urs Erstlinge nicht ganz verstehen. Er breitet wieder ihre grünen Zweige aus und nimmt die Silberglocke weg, die das Gerät am sechsten Leuchter deckt. Ein Kreuz. Alle halten ihren Atem an. So eigenartig leuchtet es in herber Schönheit. Seine Einfachheit betont die Wucht der Bestimmung, die bedrückt und schon befreit, wo es dessen keineswegs bedarf. Doch wie sieht Ur auf dieses Kreuz, das er für Augenblicke in die Hände nimmt? Wer will sagen, ob er es trägt, ob seine Heilandshände segnend es beschirmen? Das ist kaum bewusst zu spüren. Unwillkürlich denken Gottes Erste an die Kindschaft, als wollten sie das Kreuz in diese rücken, damit der Segen, der unzweifelhaft mit einer Opferung verbunden werden müsste, auch völlig strömen kann. Welches Kind, welche Zukunft mag vom Kreuze vorbeschattet sein? Ob überhaupt? In allen zittert die Erwartung, dafür zu kämpfen, bis es in seiner Gottgewalt den Sieg erringt. Im Augenblick jedoch, als Ur das Liebezeichen wieder an den sechsten Leuchter stellt, löst die dunkle Spannung sich, denn kein Kind soll im Voraus Lastenträger sein. Die bestimmenden Eigenschaften können zu etwaigem Nachteil einer Kindschaft rechtend handeln. Denn wird das Kreuz zur nackten Schöpfungsnot, dann werden vornehmlich die Fürsten Last und Segen auszugleichen haben, wie Ur das Kreuz und Opferziel. Nun breitet er die Arme aus, in Klammer, wie später seine Segen spendenden Hände gewaltsam am Kreuze ausgebreitet werden. Und die Bedrückung fällt von allen ab. Nochmals nimmt Ur das Kreuz zur Hand, hält es ins Feuer, bis die Flammen als blutrote Krone über ihm zusammenschlagen. Er hebt das Kreuz über die Opferschale und siehe, sie steht still. Ihr Weihrauch macht die Krone so lichtrein wie den Teppich vor dem Herd, wie Urs heiliges Gewand. Rot und weiß wird das Kreuz, denn aus dem Liebe-Gottherzteil bringt der Opfervollender dem Vaterherzteil seine Krone. Und rot wird einst der dritte Teil der Schöpfung durch die Schuld, aber wieder weiß durch die Auftragstat der Opfermacht. Lag das alles in der ungeschriebenen Schrift des Tages? War das bewusst vorgeschaut oder ohne schöpferische Willensmacht gesehen, weil die beiden Fundamentsträger für die Kinder noch keinen Ausgleich hatten? Des Liebetages reichst gesegneter Abend wird das Rätsel lösen. Den dem Raume zugewandten offenen Händen entströmt eine unsichtbare Macht. Die ersten fühlen das Bringende und damit verbunden das Nehmende. Die Hände tragen ja das All. So gewaltig wird die hehre Handlung, dass der sechste Cherub und Seraph vor dem Herde geht, den Ruf in sich vernehmend. Auch sie breiten Ur entgegen weit die Arme aus, kreuzen sie dann über ihre Brust und verharren still. Warum knien sie nicht, wie die anderen bei der Erwählung taten? Soll das ein Sonderzeichen sein? Ur spricht. Mein Engelsfürst, ewigkeitsgesegnet sind, die den Ruf in sich verspüren und sich davon drängen lassen. Du bist vor mein heiliges Angesicht getreten, und ich senke meine Liebe in dein Herz, damit durch dich der Liebestrom dem Schöpfungswerk zum höchsten Einsatz zugeleitet werde. Käme es zur Not, so wird die Liebe dann den Sohn gebären, der selber Liebe heißt. Denn sie kann das Uropfer meines Willens zur lösenden Tatsache formen. Bleibt diese Zeit nicht aus, dann musst du, die sechste Fackel meines Stuhls, mir diese Liebe wiedergeben, damit sie Träger der Erbarmung wird. Auch in dir muss die Liebe fähig werden, selbst das Verdorbenste einzuschließen. Alle Eigenschaften von der Ordnung bis zur Barmherzigkeit müssen ihren Hort in der Liebe finden. Wie diese auch in allen Grundlebensstrahlen. Denn müsste ich aus deinen Händen einst die Liebe wieder nehmen, darf dennoch in dir keine Leere sein und ohne Liebe auch kein Herz, das sich zum Opferdienst bereit erklärt. Aus Macht, Kraft, Gewalt und Stärke muss alles seine Einheit haben, wie es nach Beendung meiner Urkampfzeit geschehen ist. Mein Ruf an dich hat meinen Gottherzteil dem Werk geöffnet, und Geduld und Liebe gehen durch Raum und Zeit. Durch das dritte Tempeltor trage meine Liebe aus, durch dasselbe bringe sie mir wieder ein als Perle, wie ich sie in hoher Mitternacht aus meinem Urquell hob. Unbesiegbar wird die Liebe sein, und du, ihr Hoheitsträger, richte für die Taten auch den Segen auf. Ich behielt mir meine Heiligkeit in Gestalt des Ernstes vor, denn sie darf nicht angetastet werden. Doch der Schwerpunkt eines Ausgleichs beider Fundamente lautet: Mir die Heiligkeit, den Kindern meine Liebe. So gleichen sich auch noch innerhalb des sechsten Tages Ernst und Liebe durch den gerechten Willen aus. Damit habe ich den vierten Morgen angefangen, und am Abend wurde ja das Tatwerk durch das Schöpfungstestament besiegelt. Doch das entsteigt weniger meinem Schöpfer muss und Priester soll, sondern mehr dem Gott kann, in Klammer Psalm 115,3, in dem sich dann der Vater herrlichst offenbart. Aber wahrlich, Fürst der Liebe, würde nicht in Sonderheit deine Eigenschaft durch den Ernst beglaubigt. Vergeblich wäre so ihr freigeborenes Kann. Nicht allein aus Liebe wird das Ziel gesegnet, nein. Ich berief mir 7 Fürsten, die das Erbgut meiner Kinder als einen Anteil von dem Kronschatz meiner Urmajestät gleichberechtigt tragen. Darum wirst du, Fürst der Liebe, zu der angedeuteten Zeit Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit in dir vereinigt halten müssen, während mir allein die Liebe gilt. Du aber wirst am Tor der Gottheit stehen, hütend und harrend, bis ich die kostbare Perle bringe, dass du sie durch meinen ganzen Himmel trägst. Einmal. Und ich reihe sie dann auf dem heiligen Herd wieder in die Ordnung ein. Noch sind euer aller Hände rein, doch in vorausgreifender Schau habt ihr den freien Willen zum zweiten Fundament erhoben. Das Gesetz und sein Träger, das Kindwerk, ist daher einer höchsten Belastungsprobe auszusetzen, da der ganze Tatzyklus beide, den Schöpfer mit dem Geschöpf, das Kind mit dem Vater, verbinden kann. Würde das vorwiegend auf meinem Fundamente lasten, so treten das vorbesagte Muss und Soll in Kraft. Ich bliebe damit im Urmaß allein bestimmend. Soll es jedoch sein Recht erlangen, ist sein Fundament in dieser Hinsicht vorzurücken durch mich. So bringt jede Belastungsprobe einen freien Sieg, aber erst das nächste Großwerk, in Klammer, eine Schöpfungswoche, wirft sein Licht darüber hin. Dann hebe ich als Uhr die Enden jener Brücke in meine Priesterhöhe, in Klammer, der Tisbiter, Kapitel 29. Und ihre grundsätzlichen Pfeiler sind Anerkenntnis meiner allein heiligen Urpersönlichkeit und freier Gehorsam. Und du zuerst, liebe Träger, hast beides aufzubringen. Ur nimmt wieder das Kreuz zur Hand und fährt in seiner Rede fort. Lege deine Hände, lichtgeborener Fürst, auf den heiligen Herd, halte sie in seine Flamme, dass meine Liebe aus des Heiligtumes Feuer für alle Kinder aufgerichtet werde. Mein Cherub, ich gebe dir das Zeichen deiner Würde, das heilige Kreuz. Dein Name ist Raphael. Du Seraph, liebe Trägerin, bewahre es in dir in reiner Demut. Dein Name ist Agralea. Lasst des Kreuzes Bürde in Gewalt und Demut durch die Mitträgerbereitschaft am Opfertum zum Segen werden. Ich sende euch als liebe Fürst wie eines in den Tag. Das Symbol bedeutet zwei Kinder, Urerzengel und Erzengel. Jeder hat persönlich seinen Geist, sein Herz und seine Seele. Jeder ist als Geschöpf des Vaters Kind. Wie meine Person unantastbar bleibt, so auch die eure. Gerade dadurch ist das hochgesegnete Dual heilig erhabene Einheit. Euch bleibt überlassen, was ihr im Vordergrund sein wollt, Kind oder Beauftragter der Schöpfung oder beides. Das Kreuz richtet auf, was ich zu freiem Gehorsam in Anerkenntnis meiner allein heiligen Urperson entschließt. Unbewusst Lebendes wird unter den Heilsschatten des Kreuzes gestellt, weil es dergestalt dem Werke dienstbar wird. Meinen freigeborenen Kindern, die die Freiheitsprobe bestehen, grabe das Kreuzzeichen ins Herz, dass sie sich aufrichten am Gottesschatten als an einer Gewalt, die eher Sonnen untergehen, als ein Kindherz ohne Segensantwort lässt.